ARD Sounds.
8 Spiele sind es noch in dieser Bundesliga-Saison. Vinny, ich sage dir, der jetzige Spieltag, der ist super wichtig. Willst du wissen, warum?
Sag's mir.
Wegen der Länderspielpause. Oh. Weil du gehst jetzt mit einem Gefühl in eine längere Pause, das wahrscheinlich die ganze restliche Saison dich irgendwie prägen wird, tragen wird oder hemmen wird.
Ich weiß auch noch nicht, ob mich diese Länderspielpause jetzt gerade wieder besonders nerven sollte oder jetzt mit Blick auf die WM ja doch auch wie ein bisschen Spannung mit reinbringt.
Ja, das stimmt. Das ist ja die erste und einzige jetzt in diesem Jahr. Ab dem kommenden Jahr ist ja sowieso irgendwie alles anders mit den Länderspielbreaks. Kommt irgendwie, also kommt drauf an, welcher Fan man ist, ob die Pause jetzt gelegen kommt oder nicht. Aber ja, so eine kleine Pause tut sicherlich mal ganz gut. Ich bin froh, dass dann nicht noch eine kommt, dass wir dann so richtig in den Endspurt gehen. Und die WM-Vorfreude, die ist sowieso schon da. Bei mir unter anderem auch durch den Film über die WM 1990. Oh. Das war meine WM, meine Start-WM sozusagen.
So alt bist du schon, Tobi.
Ja, das denkt man nicht, aber ja. Und wir reden hier aber natürlich über die Bundesliga, würde ich sagen. Denn da gibt es einiges zu besprechen jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Schön, dass ihr auch mit dabei seid bei unserer Vorschau auf den 27. Spieltag. An meiner Seite der liebe Vinny Muschetta. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Ich freue mich.
Ja, das war beim letzten Mal sehr schön, als wir hier über Fußball gesprochen haben. Mein Name ist Tobi Schäfer und ja, wir blicken auf das Wochenende in der ersten Liga. Ganz zum Schluss ganz kleiner Ausblick, natürlich auch wie gewohnt auf die zweite Liga. Aber in der Bundesliga, da gibt es sehr, sehr viele Themen. Und wir beginnen mit dem Abstiegskampf. Das ist ja das, was, glaube ich, so am meisten kickt jetzt, oder?
Absolut. Also All Eyes und Abstiegskampf. Es stehen wieder ein paar brisante Duelle an. Ganz besonders vor allem das 100. Rhein-Derby.
Wahnsinn. Also mehr kann ja die Luft nicht knistern. Wir beginnen mit Köln gegen Gladbach, rheinisches Derby und das mitten im Abstiegskampf. Wichtig ist jetzt bei allen Partien immer auch die Tabellenkonstellation. Wir blenden an den entscheidenden Stellen dann die Tabelle auch immer für euch ein. Wir sind ja ein Videopodcast, das heißt, da habt ihr die Zahlen dann immer nochmal genau vor Augen, für die, die es nicht sehen können. Gladbach aktuell 4 Punkte vor der Relegation und natürlich auch noch im Abstiegskampf. Köln nur 1 Punkt vor der Relegation. Das heißt jetzt in der Konstellation, auch mit Blick der Form oder der vergangenen Wochen, Köln hat schon den größeren Druck in dem Spiel.
Auf jeden Fall. Also ich meine, Derby ist sowieso immer Ausnahmezustand und jetzt mit dieser Brisanz, diese 3 Punkte, die nur dazwischen sind, also Köln kann theoretisch ja mal richtig aufholen auf Gladbach und dann halt eben noch diese große 100, die jetzt da drüber steht. Also das Geile ist, im Vorfeld, dieses Spiel wird so viel Vorfreude geben, es wird so viel Energie geben und meistens ist das immer so ein Indikator dafür, dass das so ein 0-0-Spiel wird.
Aber Vorfreude auch bei den FC-Fans oder haben die nicht tatsächlich auch ein bisschen Angst?
Also das einzige Stück Vorfreude, was da vielleicht sein kann, ist, dass vielleicht dann Ära Kwasniok vorbei ist. Das ist das einzige Stück Vorfreude, was ich mir vorstellen könnte.
Ja, das ist ja die große Frage. Ist es ein Endspiel für Lukas Kwasniok? Danach wissen wir Bescheid, ob es ein Endspiel war oder nicht. Ich glaube, wenn sie das Spiel verlieren sollten, wird es wirklich sehr, sehr eng für Lukas Kwasniok. Ich meine, der FC hat in den letzten 6 Spielen nur 2 Punkte geholt und Kwasniok hat ja eigentlich von Spiel zu Spiel immer gesagt, ja, nächste Woche da kommen, zeigen wir dann die Reaktion und dann wird's besser und dann wird's besser, aber irgendwie schleicht sich der FC wieder so peu à peu in den Abstiegskampf rein.
Ja, sein Punkteschnitt liegt jetzt auch bei 0,96 oder so, also selbst da hat er keine großen Argumente mehr. Das Einzige, was er für Kwasniok noch gesprochen hat, war ja so ein bisschen seine spielerische Idee, dass er sich auch jetzt zumindest zum Ende hin ein bisschen besser angepasst hat, ein paar Ideen gefunden hat, irgendwie diese Mannschaft dann doch ein bisschen besser zu stabilisieren, die Standards klappen wieder einigermaßen, aber alles halt drumherum, was er noch mitbringt, also alleine schon das Menschliche ist bei Kwasniok schon immer fragwürdig gewesen und jetzt halt nochmal ein Stück mehr. Und gefühlt ist ja schon seit 10 Spieltagen, dass man immer sagt, ist Endspiel. Aber ich glaube, das hier, vor allem mit Blick jetzt auf Länderspielpause danach, muss für Köln eine Entscheidung haben. Entweder wir ziehen es jetzt mit ihm komplett durch oder wir ziehen die Reißleine. Und meine Tendenz geht eher zu
Reißleine.
Raus mit ihm. Ja.
Er hat ja selber gesagt, ja, wir dürfen jetzt nicht in Hysterie verfallen, was so viel heißt wie, ja, wir dürfen jetzt nicht den Trainer rausschmeißen. Aber in dem Spiel jetzt gegen Gladbach gibt es für mich nicht wirklich viel, was für den FC spricht. Und zwar hat das personelle Gründe. Wir gucken immer wieder auf Said El Mala. Der war jetzt in dieser Woche krank, ist vielleicht nicht total bei Kräften. Über das Thema, das er angeblich schon in Brighton zugesagt hat, da müssen wir gleich auch noch sprechen.
Ja, da habe ich Emotionen zu.
Dann hat Kaminski nur individuell trainiert, ist auch ein bisschen angeschlagen. Sebulonsen fehlt mit der 5. Gelben. Simpson Pusey ist auch rot gesperrt. Es gibt viele Langzeitverletzte. Also mir fehlt da die Fantasie, wie der FC zumindest gegen Gladbach, die ja aus dem letzten Spiel auch mit einer breiten Brust kommen, da irgendwie gewinnen kann.
Ja, ich sehe rein sportlich gesehen auch gerade die Karten eher bei Gladbach. Aber vielleicht ist es genau das, was Köln jetzt auch braucht, diese Verfolgerrolle, diese Emotion. Ich meine, Köln ist ein emotionaler Club und das ist vielleicht genau dieses Feuer, was sie jetzt irgendwie benötigen, wenn alle sagen, ja, das ist hier für euch quasi gefühlt schon Endstation in der Situation gegen Gladbach, um da nochmal was zu entfachen.
Die Frage ist ja immer, wer soll mal so ein Spiel entscheiden, wenn nicht Elmala oder Ache? Oder Kaminski wäre auch eine, aber dann hört es ja auch schon auf. Wir haben in den letzten Folgen häufig darüber gesprochen, da kommt dann wenig nach, das Mittelfeld hat wenig Gefahr. So ein Tom Kraus ist ein guter Kicker, aber der ist natürlich keiner, der ein Spiel entscheidet, der sorgt für andere Qualitäten.
Erik Martel dafür finde ich aber ein Stabilisator, auch einer, der die Mannschaft ein bisschen antreibt und zusammenhält. Linden Meiner jetzt wahrscheinlich auch zurück, hat ja jetzt gegen den HSV auch schon eingewechselt worden, hat auch schon wieder gezeigt, dass er immer so diese kleinen Momente mal hat, bis es zum Tor kommt.
Also, ja, also ich hätte noch einen, der vielleicht noch eine Rolle spielt, und das ist Chavez, der ausgeliehen ist, der nämlich extra die Länderspielpause jetzt abgesagt hat. Also er könnte ja zur peruanischen Nationalmannschaft und hat gesagt, nein, darauf verzichte ich. Ich werde jetzt hier mich voll in den Dienst, in den Abstiegskampf reinwerfen. Ich weiß nicht, wofür sie ihn geholt haben. Er ist ja noch ein sehr junger Spieler. Das heißt, man kann ihm jetzt auch nicht zu viel Verantwortung
zumuten. Ich wollte gerade sagen, so ein 18-Jähriger
ist. Aber vielleicht ist genau das, was jetzt gut funktionieren kann, weil er eben vielleicht nicht sich anstecken lässt von der FC-Hysterie drumherum. Und Qualitäten hat er, aber also man muss sich ja irgendwo mal ein paar Hoffnungsschimmer suchen als FC-Fan. Weil vielleicht ist es auch wieder Elmala. Kann natürlich sein. Der natürlich zuletzt auch das Tor gemacht hat. Und jetzt lass uns wirklich kurz drüber sprechen. Angeblich geht er jetzt nach Brighton für 40 Millionen plus, obwohl er noch einen langen Vertrag hat. Und da streiten sich jetzt die Gelehrten. Ist das zu wenig? Muss man ihn noch behalten? Bis der Preis noch ein bisschen höher ist, kann man nicht viel mehr Geld mit ihm bekommen? Also ja, kann man bestimmt. Aber du gehst natürlich auch ein Risiko ein, dass er sich verletzt und so. Und jetzt ja. 40 Millionen, also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, könnte da
voll.
Das Sprichwort sein.
Also für mich war auch klar, dass es eine weitere Saison Elmala bei Köln nicht geben wird. Ich finde halt, das Timing ist ein absolutes Unding.
Dass man jetzt darüber diskutiert,
dass man jetzt, dass das jetzt auch rauskommt, ist ja das gleiche auch mit Reiz, jetzt, dass man weiß, dass er zu RB wechseln wird, werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Und es sind halt genau diese zwei Schlüsselspieler in den Mannschaften, wo jetzt kurz vorm Derby diese Gespräche nochmal groß werden, wo das auf jeden Fall, gerade bei den Fans natürlich in den Köpfen stecken wird, das wirst du auch im Stadion wahrscheinlich zu hören bekommen. Und das sind zwar alles Profis, die werden das jetzt auch irgendwie ein Stück weit ausblenden können, und den wird man jetzt auch schwer vorwerfen können, die sind mit dem Kopf schon bei den neuen Clubs. Aber es ist natürlich drin. Und egal, was die jetzt machen, egal wie die diesen Derby performen, das schwingt immer hinten mit, das gibt nochmal extra Druck, das wird medial aufbereitet und das nervt mich komplett.
Ja, du kannst das als Club natürlich nicht steuern, wann solche Gerüchte auftauchen, beziehungsweise kannst du es vielleicht schon, aber nicht komplett.
Das muss ein Gladbach-Fan gewesen sein.
Ein Gladbach-Fan in Brighton. Ich hätte ja Elmala gerne noch in der Bundesliga zum Beispiel bei Borussia Dortmund gesehen, aber auch, ich glaube, für den BVB ist das ein Spieler, der dann vielleicht zu teuer ist. Ja, das sind alles Diskussionen, das freut die Gladbacher, die natürlich mit Rocco Reitz eine ähnliche Personalie jetzt gerade haben, der jetzt zum ersten Mal ja auch wieder spielen kann und sich auf Abschiedstour begibt quasi. Dadurch, dass sie aber als auswärts in Köln spielen, sorgt das, glaube ich, jetzt nicht für die ganz großen Tumulte. Klar, das ist umstritten, dass er nach Leipzig geht, aber letztendlich für ihn ist es, glaube ich, ein ganz guter Schritt. Er kann vielleicht Champions League spielen.
Sportlich gesehen völlig nachvollziehbar. Ich glaube, man muss sich halt auch leider mittlerweile beim modernen Fußball von diesem Romantikgedanken verabschieden, dass du solche One-Club-Helden noch bekommst. Ja. Gerade jetzt, wenn es Mannschaften sind wie Gladbach, die gerade nicht den Glanz der 90er mehr haben. Und ja, es ist natürlich super schade. Ich fand Reitz war auch von seinem Typ her eigentlich einer, der Gladbach super repräsentiert hat, der eigentlich, finde ich, auch ein total emotionales Umfeld um sich herum braucht und gestalten kann. Und das wird er halt in Leipzig meiner Meinung nach nicht mehr haben. Da geht ein bisschen was verloren. Ich hätte auch gesagt, wenn Reitz wechselt und in der Bundesliga bleibt, so vom Setting her hätte ich ihn eher noch in Frankfurt gesehen. Also hätten die mal eine bessere Saison gespielt, vielleicht hätten die sich auch Chancen machen können, weil da hätte er für mich vom Typ her super reingepasst. Jetzt bei Leipzig, klar, ich meine, wahrscheinlich hat das auch monetäre Gründe, dass es da für ihn jetzt funktioniert und dass er jetzt da nicht zum, zum Helden wird, ist mir auch klar. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da hinkommt und später wird seine Nummer retired und dann ein Jahr später wieder vergeben. Also ja, ich verstehe es sportlich total. Es macht mich als Mini-Fußball-Romantiker trotzdem noch traurig, dass es diese Schritte halt immer noch gibt. Ich meine, der war 17 Jahre jetzt, glaube ich, in dem Verein. Man spricht ja auch über Rocco Reitz schon irgendwie so, als wäre der so ein 30-jähriger, ewig langer Kapitän, der ist ja auch erst 23 oder so.
Ja.
Weil er es halt auch irgendwie ausstrahlt natürlich, so von seinem Typ her. Aber da ist immer noch wahnsinnig viel Entwicklung möglich. Und die wird er bei Leipzig bestimmt auch bekommen. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man mal wieder so ein Vereinsgesicht hätte. Ne?
Ja, und halten wir fest, wenn er dann irgendwann im RB-Trikot nach Gladbach zurückkehrt, dann ist er nach wie vor eine Reizfigur.
Oh.
Zurück zum Spiel, Vinny. Köln gegen Gladbach. Also ich sehe Gladbach da tatsächlich leicht favorisiert, weil sie eben zuletzt den Sieg gegen St. Pauli geschafft haben. Sie schaffen es hinten häufig zu Null zu spielen. Ich glaube nur Dortmund häufiger zu Null. Rocco Reitz ist wieder dabei. Honorar in einer guten Form, hat zuletzt als Joker ja funktioniert. Ist die Frage, ob man das jetzt wieder so macht oder ob man ihn es dann wieder von Anfang an bringt?
Ja, ich glaube, du setzt jetzt mehr auf Erfahrung und ich glaube, da wird Honorar wieder die Nase vorne haben. Also du brauchst jetzt die Spieler, die vor allem im Kopf klar sind. Also ich meine, du hast zwar diese Talente mit Moya, mit Hugo Bolin, den ich schon auch sehen könnte, dass er wieder startet, Bolin. Aber
der auch fest verpflichtet wurde jetzt?
Ja, also ja. Der erweist sich auch, glaube ich, als guter Transfer. Aber ich glaube, du setzt jetzt auf Erfahrung. Das wird Köln auch machen. Ne? Sie haben ja auch nochmal mit Youssoufa Niang letzte Woche beim HSV gespielt. Der war jetzt ein bisschen blass geworden. Finde ich aber generell trotzdem super Talent, der noch wahnsinnig viele Entwicklungsmöglichkeiten hat. Aber selbst da glaube ich, dass dann eher jetzt ein Linden Meiner, der da noch ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt, starten wird. Ja, und ich glaube, also Gladbach hat, muss man auch dazu sagen, die im Jahr noch keinen einzigen Auswärtssieg geholt. Also es spricht jetzt nicht alles gegen Köln. Und es ist in Köln zu Hause, so ein Derby hat sowieso immer ein bisschen eigene Gesetze. Also vielleicht ist es meine leichte Sympathie für die Kölner, die jetzt sagt, vielleicht geht da doch noch was. Obwohl ich es ihnen auch blöd klingend jetzt nicht wünsche, weil ich denke, es wird Zeit, dass Kwasniok seinen Hut wirft.
Aber bitte nicht das, was du eben gesagt hast. Was hast du gesagt? 0-0 oder so? Was?
Ach so, ja, das hofft man nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Also ich sehe Gladbach leicht vorne und freue mich in erster Linie aber eben auf ein hitziges Derby. Denn wie gesagt, die Tabellenkonstellation, die gibt dem ordentlich Würze. Das ist das erste Spiel, über das wir gesprochen haben. Wir blicken aufs nächste im Abstiegskampf und das ist ebenfalls sehr brisant. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, auch am Samstagnachmittag 15:30 Uhr. Vorletzter gegen Viertletzter, auch da der Blick auf die Tabelle. Bremen aktuell 4 Punkte vor Wolfsburg, aber nur einen vor St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Also großer Druck schon auch für beide. Große Chance für Bremen, sich von Wolfsburg abzusetzen. Und mein Gefühl in dieser Partie sagt mir jetzt aber, Wolfsburg macht's.
Ja, also ich sag auf jeden Fall, so wie das Spiel ausgeht, der Verlierer steigt ab. Das steht, glaube ich, für mich fest.
Steigt dann fest ab oder Relegation?
Ob es Relegation ist, ist mir egal. Also er steigt ab. Das wird das Spiel sein, das heiße Nordduell, das jetzt sagen wird, danach ist für die Mannschaft Schluss. Hast du übrigens dieses ganze Ticket-Chaos mitbekommen mit Wolfsburg?
Nee, das musst du mal erklären. Das war ein bisschen
Wirrwarr. Das ist wieder großartig. Man hat ja, die Wolfsburger sind ja ein bisschen geschädigt worden nach dieser HSV-Nummer. Ne? Dabei kamen ja lauter HSV-Fans, haben sich alle schnell eine Wolfsburg-Mitgliedschaft geholt, damit sie noch Tickets kriegen. Dann waren da irgendwie 10.000 oder 12.000 HSV-Fans im Stadion. Und dass die Bremer das auch können, wissen wir. Und die hatten das auch vor. Aber Wolfsburg will das verhindern und hat erstmal den freien Verkauf gestoppt. Und wenn du jetzt eine Wolfsburg-Mitgliedschaft dir nimmst, musst du aber schon seit dem 1. Februar Mitglied sein, damit du Tickets für die Karten kriegst. Also selbst der Weg funktioniert gerade nicht. Und der Wolfsburg-Boss hat auch auf Nachfrage gesagt, Zitat, da aufgrund einer sehr hohen Nachfrage unter unseren Dauerkarteninhabern und Mitgliedern das Spiel mittlerweile ausverkauft ist, können wir keine weiteren Kontingente bereitstellen. Das ist der VfL Wolfsburg, wo noch vor 2 Wochen oder so die Fans da oben standen und gemeint haben, Rückhalt verspielt. Und du willst mir jetzt erzählen, dass das Stadion ausverkauft ist? Also, nee.
Ja, aber sie versuchen jetzt natürlich nichts dem Zufall zu überlassen, das denn das will man einfach nicht, dieser Abstieg in die zweite Liga, wobei man jetzt schon wieder ein bisschen enger zusammengerückt ist. VW hat ja wohl gesagt, selbst im Abstiegsfall bleibt man als Partner an Bord. zwar nicht mehr mit dem ganz großen Volumen, was man so liest, dann sind es nur noch 50 Millionen statt 80 Millionen. Also nur noch. Klar, das ist da höchst brisant, aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, da auch durch Dieter Hecking jetzt, durch dieses Spiel in Hoffenheim, wo sie ja zwar auch glücklich den Punkt geholt haben, aber immerhin haben sie den Punkt geholt. Sie sind zweikampfstärker geworden. Sie können Tore schießen. Maxi Arnold ist wieder mit dabei jetzt. Das ist ja derjenige, der so ein bisschen für Wolfsburg ja auch steht, wobei es nicht ganz klar ist, ob er auch wieder Kapitän ist.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Also ich weiß nicht, wie er das auffasst, dass Eriksen jetzt da mal kurz zum Kapitän gemacht wurde, aber es war der richtige Schritt meiner Meinung nach. Also es hat direkt was bewirkt in der Mannschaft, also die wirkte durch Hacking und vielleicht auch durch diese Entscheidungen, Christian Eriksen zum Kapitän zu machen, wieder deutlich mental stärker. Also die haben wieder ein bisschen kämpferischen Geist drin gehabt. Das war ja auch die ganzen Wochen über ein Problem, dass man in Wolfsburg irgendwie dachte, die haben auch selber irgendwie keinen Bock mehr. Und du merkst jetzt so ein bisschen, sie haben es nicht aufgegeben. Und deswegen, also ich kann mir ja schon vorstellen, dass das für die Wolfsburger jetzt nochmal dieses eine Spiel wird, um zu zeigen, wir wollen doch noch irgendwie das Ruder rumreißen.
Ja, Abstiegskampf angenommen gegen Hoffenheim. 52% gewonnene Zweikämpfe. Davor war die Quote dann teilweise bei 40%. Also das geht in die richtige Richtung. Ganz im Gegenteil zu den Bremern, die das ganz wichtige Spiel gegen Mainz verloren haben am vergangenen Wochenende. Oh, ja. Dann haben sie unheimlich große personelle Probleme. Jens Stay fehlt gelb gesperrt. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Bremer.
Ja.
Malatini fällt für den Rest der Saison aus. Viele weitere Dauerverletzte. Milosevic weiter nicht dabei. Also die laufen schon echt auf der Rille.
Also wer regelt? Leo Bittencourt.
Meinst du, der blüht dann nochmal auf jetzt?
So? Leo Bittencourt, it's his game. Er trifft gern gegen Wolfsburg. Ich habe gelesen, 5-mal hat er jetzt schon Wolfsburg getroffen. Ich meine, klar, dass er jetzt sportlich nicht mehr die große Waffe ist, hat man schon gemerkt. Aber der bringt ja trotzdem noch was mit. Also der ist ja auch so ein giftiger Kerl.
Der hat die Erfahrung auch, ne?
Der hat die Erfahrung. Es wäre sein 300. Bundesligaspiel. Also warum nicht da nochmal groß auffahren, ne?
Das ist dein Take, dass Bittencourt das Spiel für Bremen zieht?
Bittencourt macht Nachrichten, ob es jetzt in der guten oder schlechten Richtung ist.
Ich glaube, Wolfsburg gewinnt das Ding. Und dann wird es wirklich sehr schwer für Bremen, denn die spielen jetzt bis zum Saisonende noch gegen alle in den Top 5, außer gegen die Bayern. Also das Restprogramm für Bremen ist auch knüppelhart.
Wird hart. Da ist auch nochmal, der HSV ist auch nochmal mit dabei, zwar zu Hause, aber das wäre das Einzige, wo man sich auch vielleicht irgendwie Hoffnung machen könnte. Aber nee, es wird, also das ist wirklich, wie gesagt, da müssen jetzt die 3 Punkte her, da wird auch ein Unentschieden nicht helfen für Bremen, wenn man noch irgendwie Hoffnung haben will, da zumindest nicht in die Extra-Runde gehen zu müssen.
Ja, wenn du dann solche direkten Duelle im Kampf um den Klassenerhalt dann auch nicht gewinnst, dann hast du es vielleicht auch nicht verdient, dann in der Liga zu bleiben. Wenn sie schon da gegen Mainz verloren haben, jetzt dann noch eine Niederlage gegen Wolfsburg, das wäre tatsächlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Aber noch ist es nicht so weit.
Nee.
Wir gucken uns das an, genauso wie die...
Noch ganz kurzer kleiner Fun-Fact für alle, damit man ein bisschen angeben kann. Es ist ein Duell der Schnapszahlen, habe ich gesehen. Ist das 55. Duell.
Zwischen den beiden.
Beide haben 22 Mal gewonnen. 11 Mal gab es ein Remis. Das Torverhältnis ist gerade bei 98-98. Und die Spiele in Wolfsburg gingen 9-mal Heimsieg, 9-mal Remis und 9-mal Auswärtssieg aus. Also
Total ausgeglichen.
Jetzt kann man es ja nur noch versauen eigentlich.
Ich weiß nicht, ob das weiterhilft jetzt für die aktuelle Form, aber wir gucken uns das, wie gesagt, ganz entspannt an. Genauso wie Mainz gegen Frankfurt. Die Mainzer zuletzt eben mit diesem super wichtigen Sieg in Bremen, aber auch weiter nur 3 Punkte vor der Relegation. Für mich fühlt sich das immer total anders an. Für mich war Mainz irgendwie in den letzten Wochen immer schon so gefühlt wie gerettet, aber ne, in der Tabelle immer noch super eng.
Das ist Urs Fischer, der strahlt irgendwie eine Ruhe aus. Ich mache mir auch die ganze Zeit keine Gedanken um Mainz. Du kennst bestimmt auch dieses Meme, was rumgeht mit diesem hey, du wohnst in bla bla bla, hast du keine Angst? Und dann so, nee, weil der und der uns beschützt. Und das ist in Mainz ganz klar Urs Fischer. Also dieses Gefühl, was der ausstrahlt, diese Ruhe, die er damit reingebracht hat. Er hat nur 2 von 13 Bundesligaspielen verloren, trotzdem noch. Und du merkst einfach, der hat sein Fußball komplett etabliert, die haben Scheiß auf Ballbesitz, die sind kompakt, die gehen in die Zweikämpfe rein und Standardstärke ist vor allem auch extrem stark bei denen. Also die haben halt alles das, was du brauchst, um eigentlich nicht bis hinten hin wirklich komplett abstiegsbedroht zu sein.
Mhm. Ja. Haben aber vor Frankfurt jetzt auch ein Conference-League-Spiel noch, das wissen wir jetzt nicht, wie es ausgeht, weil wir jetzt davor aufzeichnen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen wünschen würde, weiterzukommen oder nicht. Also nach dem letzten Spiel hat es Ihnen offenbar nicht so viel ausgemacht, denn danach haben Sie ja dann das Spiel gewonnen, ne? War die richtige Reihenfolge. Aber aber so auf Strecke, wenn dann in der nächsten Runde nochmal wieder 2 englische Wochen dazukommen, könnte vielleicht kräftemäßig ein kleiner Nachteil sein im Abstiegskampf. Wobei, wenn sie jetzt gegen Frankfurt gewinnen sollten, dann stehen sie ja gut da. Aber Frankfurt auch aktuell sehr stabil. Da wird sich tabellarisch nicht mehr viel ändern. Da wird es wohl am Ende auf Platz 7 rauslaufen bei den Frankfurtern.
Glaubst du? Ja.
Ja, sie sind 4 vor Freiburg, nach oben hin, sie sind zu weit weg.
Also ja, ich weiß, aber ich finde, du merkst halt langsam, so jetzt wahrscheinlich auch nach der Länderspielpause kommt so ein bisschen diese Offensivkapelle mal endlich wieder komplett zurück. Ne? Ebnu Talib, Usun sind schon wieder im Training, werden wahrscheinlich jetzt noch nicht so wirklich relevant werden, aber danach. Und ich meine, dass er jetzt erstmal sich auf die Defensive konzentriert hat, war klar, du musstest halt irgendwie wieder Stabilität in diese Mannschaft reinbringen. Aber jetzt kann er halt diese Länderspielpause nochmal, finde ich, ganz gut dafür nutzen, diese Offensivqualität, die Frankfurt ja hat, wieder so ein bisschen zu reanimieren, sage ich mal. Vor allem, wenn Johnny Boker dann auch fit bleibt. Und dann, also...
Ja, aber meinst du, die Champions League ist auch ein Thema? Es gibt zu viele Mannschaften davor.
Champions League glaube ich jetzt nicht, ja. Aber wenigstens Euroleague sollte, finde ich, schon noch drin sein. Also dafür sehe ich Frankfurt vom Aufwind her stabiler jetzt als Freiburg oder vielleicht sogar Leverkusen. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert.
Hängt ja auch alles so ein bisschen davon ab, welcher Platz für welchen Wettbewerb dann reicht. Und das Klar. ist ja auch noch spannend, ob vielleicht der 5. Platz ja auch noch für die Champions League reicht. Das wissen wir jetzt alles noch nicht, weil wir auch nicht wissen, wer da in die nächste Runde einzieht von den deutschen Mannschaften im Europapokal. Aber jetzt glaube ich, dass Frankfurt in Mainz da schon durchaus was holen kann. Die Defensive hast du angesprochen, das hat er wirklich hingekriegt, der Riera. Ne? Also viele zu Null Spiele hinten dicht. Sie haben wahnsinnig viel den Ball. Das sorgt natürlich auch dafür, dass der Gegner kein Tor schießt.
Genau, ja, das ist das Motto. Ne? Wenn wir den Ball haben, könnt ihr keine Tore machen.
Dazu funktionieren einige Spieler wieder gut. Collins ist irgendwie ein richtig guter Spieler wieder geworden. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie halt ja auch in Manndeckung agieren. Und das funktioniert da bei der Eintracht aktuell wesentlich besser. Koch fehlt jetzt gesperrt gegen Mainz. Da könnte Skiri in die Innenverteidigung rücken.
Mal gucken. Oder Elias Baum und Amanda nach innen. Hat man jetzt auch schon gesehen. Ja. Einer der absoluten Top-Transfers, finde ich, in dem Winter auch generell in der Bundesliga, ist Kalimuendo. Also der gefällt mir wahnsinnig gut.
Ja.
Riera setzt ihn jetzt auch gerne mal auf rechts außen ein, statt in der Mitte, also anstatt als Mittelstürmer. Und da hat er echt starke Momente mit seinem Dribbling, seiner Schnelligkeit. Der gefällt mir auch gut.
Also was glaubst du? Mainz-Frankfurt?
Also die Zeichen stehen ja eigentlich sogar gegen Frankfurt. Also ich habe gesehen, dass sie ja gerade gegen Mainz zu Hause nicht wirklich viel holen. Ich glaube sogar die Bayern-Quote ist, also dass sie Bayern-Sieg holen, ist wahrscheinlicher als gegen Mainz. Das ist schon nicht so der beste Ansatz. Der letzte Sieg in Mainz war einfach im Januar 21 noch mit Adi Hütter und einem Doppelpack von André Silva. Das klingt schon wieder viel zu weit weg. Aber das wird ein Unentschieden.
0-0, sage ich.
0-0 sagst du sogar? Mhm. Nee, ich glaube Punkte gibt's schon, also Tore gibt's schon, ich glaube 1-1.
Dann blicken wir auf den Verfolger von Frankfurt in der Tabelle, auf den SC Freiburg, der am Sonntag beim FC St. Pauli spielt. Sonntag 17:30, Sonntag wieder 3 Spiele, ne? Nur dass ihr das schon mal gehört habt.
Nichts vornehmen.
Genau. Und St. Pauli zum Punkten gezwungen, weil St. Pauli eben auch im Abstiegskampf noch mit dabei ist. Aktuell belegen sie den Relegationsplatz, 3 Punkte vor Wolfsburg. Gut für St. Pauli ist, dass Bremen und Wolfsburg sich gegenseitig Punkte wegnehmen, aber sie sollten zumindest jetzt nicht verlieren gegen Freiburg. Aber die Chance zu gewinnen ist auch echt groß, weil Freiburg super auswärtsschwach ist. Die haben erst einen Auswärtspunkt geholt in diesem Jahr. Die Freiburger haben auch noch die Europa-League-Belastung. Und St. Pauli eben super heimstark.
Und DFB-Pokal sind ja auch noch mit drin.
Das kommt auch noch, aber jetzt auch
aber mit genau Blick jetzt, auf Sonntag. Aber, ja, auf lange Sicht. Pauli muss jetzt auf jeden Fall auf Heimstärke setzen. Das wird das Mittel sein, um irgendwie noch den Klassenerhalt zu schaffen. Sie haben jetzt auch noch 5 Heimspiele vor sich. Ne? Nach Freiburg kommt noch der FC, dann kommt noch Mainz und am Ende noch Wolfsburg. Also das sind auch Spiele, wo man sagen muss, da können Punkte fallen. Es ist halt die Offensive bei Pauli. Es ist und bleibt die Offensive. Irgendeiner muss die Tore machen. Jetzt ist Ontonji zurück. Der hat ja Anfang der Saison extrem gut genetzt. Also ich glaube alle drei ersten Spiele getroffen. Und auf den wird es vielleicht ein bisschen ankommen. Vielleicht bringt der die wichtigen Impulse. Luis Oppi ist vielleicht wieder eine Option mal. Der war jetzt auch lange irgendwie verschollen. Also fast sieben Spiele nur auf der Bank gesessen. aber jetzt, er hat im Hinspiel gegen Freiburg getroffen. Saliakas ist ja gerade fraglich. Also vielleicht wird da wieder eine Position frei, weil dann Pürka wieder auf die andere Seite wechselt und dann die linke Seite für Oppi frei ist. Vielleicht wird das auch ein Mittel werden, um irgendwie Freiburg zu ärgern. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Freiburger auswärts wirklich nicht gerade stabil unterwegs. Also die Reisen ist nicht so auf ihrem, die lieben es lieber da in ihrem schönen Schwarzwaldgebiet.
Ja, also
aber,
ich, ja.
Aber wenn sie auswärts getroffen haben, dann im Norden. Also es war, also gewonnen haben. Das war einmal das 3-0 gegen Bremen und 4-3 gegen Wolfsburg. Also vielleicht muss es nur weit genug weggehen, um irgendwie zu punkten.
Ja, ich glaube trotzdem nicht dran. Ich mag Freiburg total gerne, das, was Julian Schuster da aufgebaut hat als Nachfolger von Christian Streich. Die sind total stabil in Gänze. Ich freue mich auch, dass sie noch auf so vielen Hochzeiten vertreten sind. Aber es ist eben dann doch beim FC St. Pauli, für St. Pauli geht es um zu viel, geht es um mehr als für Freiburg. Ich glaube, die Freiburger, die würden zwar gerne irgendwie auch noch Siebter werden, aber sind grundsätzlich dahingehend am Sonntag, glaube ich, ja, hinten dran.
Ja.
Dann kommen wir auf den Kampf um die Champions-League-Plätze. Da gibt es auch ein direktes Duell am Freitagabend. Leipzig gegen Hoffenheim.
El Plástico.
El Plástico.
Da könnte man sich auch was anderes vornehmen an dem Tag.
Weiß ich nicht. Also fußballerisch kann man sich das bestimmt sehr gut angucken.
Ja, das stimmt.
In der Tabelle Hoffenheim aktuell auf 3 Punkte vor Leipzig, die auf Platz 5 sind. Also ich sag mal so, wenn RB die Champions League nicht schon wieder verpassen will, dann müssen sie so ein Spiel wirklich auch mal gewinnen, nachdem sie ja schon gegen den VfB das direkte Duell verloren haben. Also zumindest sollten sie nicht nochmal verlieren. Beide Teams können alles reinlegen, weil sie nur noch eben in der Bundesliga unterwegs sind. Beide haben ja auch so ihre Stammformationen gefunden, rotieren wenig. Ja. Also da können es schon auch zur Sache gehen.
Ja, absolut. Also die TSG ja gerade so ein bisschen mit einer leichten Formdelle. Also haben jetzt in den letzten 4 Spielen nur 1 gewonnen. Das waren auch alles Kellermannschaften. Da hätte mehr gehen können nach diesem wahnsinnigen Start 2026. Aber die Leipziger dafür... Ja, wie du schon gesagt hast, jetzt gegen die Top-Teams irgendwie nicht so super stabil. Dafür sehr stabil ihre Alu-Treffer. Die haben, ich glaube, 17 in dieser Saison schon. Vielleicht wird im Training zu viel Dosenschießen geübt, keine Ahnung. Aber ja, rein sportlich ist es ein super spannendes Spiel. Ich kriege da aber einfach keine Emotionen rein. Also mir ist es so vollkommen egal, wer dieses Spiel gewinnt.
Ach, so ein paar Leute haben die doch schon dabei. Aslani habe ich jetzt irgendwie ein großes Interview gelesen oder gehört, der übrigens mit Bremen in Kontakt stand vor der Saison. Also er hat sich dann aber doch für Hoffenheim entschieden. Bremen hätte ihn, glaube ich, gut gebrauchen können. Und Aslani ist natürlich auch ein Spieler, der in der kommenden Saison vielleicht nicht mehr in Hoffenheim spielt. Hochinteressanter Typ, finde ich. So ein paar gute Leute haben sie schon dabei. Das gilt auch für Leipzig, die in Stuttgart ja durchaus auch einen Punkt hätten holen können. Als nächstes dann Bremen und Gladbach haben als Gegner. Also sie haben schon die Champions League noch im Visier, aber ich finde, die anderen sind zu stark. Also ich halte Hoffenheim und Stuttgart für zu stark, als dass Leipzig da unter die Top 4 springt.
Ja, also worauf wir uns auf jeden Fall einstellen können, sind viele Tore, weil seit Ilzer da ist, gab es 15 Treffer in 3 Partien. Vielleicht macht es das Spiel wenigstens spannend, wenn viele Tore fallen, aber sonst, ja, kann ausgehen, wie sie wollen.
Es ist ja auch das Duell der Granaten von der Elfenbeinküste, Touré gegen Diomandé, die wir bei der WM ja auch sehen werden. Ne, das meine ich, also gute Zocker haben sie auf jeden Fall. Bayer Leverkusen möchte auch in die Champions League, spielt beim 1. FC Heidenheim am Samstag. Klingt eigentlich nach einer Formsache für Leverkusen. Also es ist auf jeden Fall mal ein Pflichtsieg, wenn sie wirklich in den Champions League wollen. Aktuell haben sie 5 Punkte Rückstand schon auf Platz 4.
Ja, das muss eigentlich ein Selbstläufer werden gegen Heidenheim. Die haben sie jetzt auch in der Champions League, finde ich, echt gut verkauft wieder gegen Arsenal. Also dafür, dass alle gesagt haben, das Rückspiel wird, da geht auf gar keinen Fall irgendwas, fand ich die phasenweise wirklich stark. Ich meine, dass Arsenal am Ende auch individuell einfach zu stark besetzt ist, kannst nichts machen. Also ich wollte eigentlich auch eine riesige Lobeshymne noch auf Janis Blaschwig setzen, weil der hat da zwischendrin Paraden rausgehauen. Also es hätte auch deutlich höher ausgehen können, dass er dann gegen so einen Traumtreffer von Eze nichts machen kann. Ja, das hätte auch keiner, glaube ich, gehalten.
Ja, aber da muss ich ja direkt mal fragen. Jetzt ist zwar Marc Flecken wieder fit.
Oh ja, spannend.
Die eigentliche Nummer 1. Was machst du jetzt als Trainer?
Also hier unser Kollege Viktor, liebe Grüße, der hat ja gesagt, Flecken wird kein Pflichtspiel mehr machen für Leverkusen, auch wenn er wieder fit ist. Und gerade könnte ich es sportlich auch nicht nachvollziehen, jetzt Blaschwig da wieder rauszunehmen.
Also fußballerisch im Spielaufbau, was der Torhüter dazu beitragen kann, ist Flecken aber, glaube ich, so der Bessere.
Ja, aber der hatte trotzdem auch in seiner Anfangs der Saison, bis er jetzt die Verletzung kam, war jetzt auch nicht der absolute Stabilitätsfaktor, wie es jetzt damals bei Freiburg zum Beispiel war. Also den Glanz, den er da hatte, hat er gerade, finde ich, bei Leverkusen nicht. Er bringt jetzt nicht diese Stabilität mit. Und dafür, finde ich, macht Blaswig gerade einen zu guten Job als Aushilfe. Und gerade jetzt nach dem Spiel gegen Arsenal, finde ich, wäre es ein schlechtes Zeichen, ihn jetzt nur, weil Flecken wieder fit ist, auf die Bank zu hocken.
Ja gut, wenn du dich irgendwann mal auf deine Nummer 1 festlegst, dann hast du schon ein Argument, ihn wieder ins Tor zu stellen. Ein Upgrade zu Radetzky war auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, für Flecken persönlich ist es schade, weil er auch noch zur WM eigentlich will mit den Niederlanden. Wenn er jetzt gar nicht mehr spielt, dann wird es natürlich schwierig.
Ja, wäre bitter.
Jetzt in Heidenheim, aber wie gesagt, muss Leverkusen das Ding gewinnen, obwohl sie nur eins von den letzten 5 Bundesligaspielen gewonnen haben. Dieses Spiel gegen die Bayern, wenn wir da mal auf das letzte Ligaspiel gucken, das war ja auch super stark. Müssen sie dann aber eigentlich gewinnen, ne? Da in doppelter Überzahl. Ich habe das Gefühl, ist auch eine Kraftfrage. Leverkusen ja auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale. Jetzt sind sie die Champions League los.
Und aber man darf auch immer noch nicht vergessen, das ist eine Mannschaft, die wurde im Sommer komplett ausverkauft, was so die wichtigsten Spieler angeht. Die sind mit Erik ten Hag reingestartet.
Ach ja, stimmt.
Das ist ja auch noch irgendwie mit
schon
drin.
Schon total vergessen.
Das ist, ja genau, das vergisst man schnell. Und das heißt, Julman hatte am Ende auch gar nicht mehr so viel Einfluss auf den Kader, wie er ihn jetzt am Ende hat. Und dafür, finde ich, macht es Leverkusen immer noch extrem gut. Also das ist eine wahnsinnig junge Truppe auch immer noch. Also die haben ja einen Haufen jungen Talente mit Maser, Kofane, jetzt Montrell Calpreth, überragender Name übrigens, kommt jetzt auch immer öfter zum Einsatz. Er hat auch 30 Minuten jetzt gegen Arsenal wieder bekommen. Das ist ein ganz, ganz spannender Junge. Ich habe den tatsächlich letztes Jahr bei diesem U19-Finale zwischen Köln und Leverkusen habe ich ihn spielen sehen. Und da hat er auch schon aufblitzen lassen, dass der, das ist ein wahnsinniger Zocker einfach. Mhm. Und passt super, finde ich, auch zu Leverkusen. Und das sind natürlich alles jetzt noch Spieler, die spielen teilweise ihre erste richtige Bundesliga-Saison. Die müssen jetzt erstmal sich als Mannschaft etablieren. Und deswegen, ich finde auch nicht, dass Leverkusen den Zugzwang hat, unbedingt auf die Champions-League-Plätze zu kommen.
Weiß ich nicht.
Ja, also vom Geld her haben sie es, glaube ich, sowieso nicht unbedingt jetzt nötig. Aber auch allein schon von der Anlage der Mannschaft. Das ist immer noch ein Team, das sich jetzt gerade findet. Und nächste Saison, finde ich, dann wieder mehr, sage ich mal, die Chance dafür bekommen sollte, sich so weit oben zu
bewegen. Aber du schaffst es ja, wenn du Champions League spielst, schaffst du es ja aber auch nochmal andere Eckpfeiler dazu zu holen. Da hast du ja viel bessere Karten mit dem Argument Champions League, als wenn du sagst, ja, wir spielen jetzt aber nur Europa oder Conference League, dann wird natürlich der Transfermarkt ein bisschen dünner.
Ja, natürlich, aber dafür, finde ich, kannst du dich schon noch sehr auf das verlassen, was du jetzt schon in der Mannschaft hast. Also ich gehe schon davon aus, dass Ibo Maser nicht wechseln wird, auch wenn jetzt da haufenweise Angebote reinhageln, aber der könnte halt einer der Pfeiler werden in dieser Mannschaft. Und dann sehe ich da in der jetzigen Qualität schon extrem viel, um aus dieser Mannschaft ein Top-Team zu formen für nächste Saison.
Sie haben auf jeden Fall die Chance, auch in vielen direkten Duellen noch in die Champions League einzuziehen, spielen noch gegen Dortmund, gut, die sind weg, aber haben auch noch Leipzig und Stuttgart als direkte Gegner und haben ja gegen die Bayern gezeigt, dass sie gegen Top-Teams ja durchaus und gegen Arsenal ja auch, absolut, dass sie da durchaus auch performen können und werden jetzt auch in Heidenheim, glaube ich, gewinnen. Für die ist es eine Abschiedstour, möglicherweise auch für Trainer Frank Schmidt, denn es ist noch nicht so klar, dass er weitermacht als Trainer, habe ich gelesen. Also er hat noch Vertrag bis 27. Der Verein will auch mit ihm in die zweite Liga. Aber was ich gelesen habe, er selber überlegt wohl, ob er noch die Energie hat, dann nochmal in der zweiten Liga wieder irgendwie sowas wie einen Neustart zu machen oder mit anzugreifen. Irgendwann kommt der Moment, aber klar, dass Frank Schmidt kein Heidenheim-Trainer mehr ist, vielleicht werden wir dann alle schon nicht mehr leben, aber
ja, aber das, also wenn jetzt der Heidenheim absteigt und Frank Schmidt geht, dann kannst du den Club abmelden, glaube ich.
Glaube ich auch. Es ist die Frage, was sie dann wollen, ob sie den direkten Wiederaufstieg anpeilen, inwiefern vielleicht es irgendwie auch einen großen Umbruch gibt, aber wie gesagt, irgendwann wird der Moment kommen, aber Frank Schmidt ganz alleine entscheidet, glaube ich, über den Moment.
Ja, der hat absolute Entscheidungsgewalt. Das Einzige, was sie vielleicht diese Saison noch vornehmen sollten, wäre wenigstens ein Spiel zu Null hinzubekommen. Oder zumindest mal keins zu kassieren, weil das haben sie bisher noch gar nicht geschafft. Und wenn sie es bis Ende der Saison nicht schaffen, dann wäre das auf jeden Fall ein Negativrekord in der Bundesliga. Und ich weiß nicht, ob Heidenheim den unbedingt haben will.
Glaubst du, das macht den Abstieg erträglicher, wenn sie sagen, aber ein Spiel haben wir kein Gegentor bekommen?
Ja, an irgendwas musst du dich ja noch irgendwie ranziehen. Wenn du noch im Kopf hast, dass vielleicht sogar Frank Schmidt geht, ey, ich würd mich begraben gehen, glaube ich.
Ob das gegen Leverkusen gelingt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
Also da wird ein Tor fallen. Für Leverkusen.
Wir gucken auf das späte Spiel am Sonntagabend, 19:30 FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Auch da, der VfB will in die Champions League, hat meiner Meinung nach auch gute Karten. Und wenn das so bleiben soll, dann am besten ein Sieg. aber super schwer in Augsburg.
Es ist sauschwer. Augsburg hat sich wieder als absolute Heimkraft erwiesen. 8 Spiele ungeschlagen. Das ist Wahnsinn, was Manuel Baum da wieder umgekrempelt hat. Mhm. Sie hatten jetzt hier diese Niederlage, die 2 Niederlagen in Folge waren natürlich jetzt eine kleine Delle für Augsburg, aber ich glaube, man kann das verkraften. Das war gegen Leipzig und gegen Dortmund, also es sind halt 2 Schwergewichte. Jetzt kommt eben das 3. Schwergewicht und gegen Stuttgart sah es in Augsburg nicht immer gut aus. Also 9 Pflichtspiele haben sie jetzt gegen Augsburg schon gemacht und sind ungeschlagen. 8 davon waren sogar Siege, also es steht alles schon eher für Stuttgart da und die wollen natürlich jetzt Richtung Champions League gucken, die wollen sich da festmachen. Also da wird viel Energie reinkommen. Angelo Stiller, vielleicht ein bisschen extra motiviert, jetzt wo eventuell feststeht, dass er nicht im DFB-Kader mit drin ist.
Ja, genau. Wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, wo wir offiziell den DFB-Kader noch nicht kennen, aber es sind natürlich im Vorfeld schon einige Gerüchte durchgesickert und dazu gehörte, dass Angelo Stiller eben nicht dabei ist. Das würde ja bedeuten, er ist auch bei der WM nicht dabei. Ne? Anders würde ich es ja, also ne, das ist ja dann wahrscheinlich so. Da kann man sehr drüber streiten.
Finde ich krass. Also ich finde das wirklich krass. Das,
also du würdest ihn auf jeden Fall mitnehmen.
100%. Also wenn es nur 2. Reihe ist. Aber dafür bringt er einfach viel zu viel mit. Und ja, ich hab meine eigene Meinung auch zu Goretzka. Ich weiß, was er mitbringt. Ich weiß, was er auch ausstrahlt und dass er neben seinem Sportlichen auch in der Mannschaft viel auslösen kann und so. Aber über ihm schwebt einfach dieses alte DFB, der alte Nationalmannschaft. Und das,
die WM in Russland.
Diese WM, und das kriegst du halt nicht weg. Und du könntest mit einem Stiller, der ja auch echt eine gute EM gespielt hat und jetzt sich bei Stuttgart, jetzt finde ich, auch echt wenig Argumente liefert, ihn zu Hause zu lassen, finde ich einfach ein falsches Zeichen.
Vor allem Stiller natürlich total wettkampferprobt durch die Saison des VfB, die eben auch noch in der Europa League mit dabei sind, gegen Porto, aber also auch da wissen wir nicht, wie es ausgeht. Ich hoffe, dass der VfB da eine Runde weiterkommt.
Ja.
Ich glaube, die Chancen sind groß, ganz weit zu kommen eigentlich. Und da muss man natürlich gucken, mit welcher Energie oder Nicht-Energie oder emotionalen Energie oder Nicht-Energie man dann in das Spiel gegen Augsburg geht. Kommen sie weiter, dann schiebt sich das natürlich an, wenn sie ausscheiden sollten. Das ist natürlich erstmal ein Dämpfer. Ich meine, der VfB auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale, also da winkt auch noch ein Titel. Sie können noch viel erreichen.
Ja.
Champions League wäre schon gut und sie haben auch nach den Europa-League-Spielen eigentlich immer ganz gut gepunktet in dieser Saison. Also sollte da in Augsburg vielleicht schon auch was gehen, zumal der VfB das zweikampfstärkste Team der Liga ist. Die Augsburger sehr intensiv, auch in Zweikämpfen führen zumindest sehr viele. Also sie können da was mitnehmen, aber wir müssen erstmal das Europa-League-Spiel abwarten, glaube ich.
Und Undav auf der Jagd nach einem Vereinsrekord auch. Ne? Also 5 Spiele jetzt in Folge getroffen. Vereinsrekord sind 7 Spiele in Folge. Das waren Fredi Bobic und Sasa Kalajdzic. Also jetzt gegen Augsburg, danach dann Dortmund. Könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber wenn einer, dann Undav, oder?
Ja, und auch bei der WM natürlich, ne?
Ja, also das darf man. Also ich finde auch generell im Kader sowieso, aber Stand jetzt ist er für mich auch die Nummer 1 auf dem Feld. Also Startelf auf jeden Fall.
Aber in welcher Rolle denn? Als Stürmer?
Mach den mir als Stürmer hin. Auf jeden Fall. Selbst wenn du den als Stürmer da hinsetzt, ist er ja trotzdem noch im Spiel so variabel, dass er gefühlt sowieso von überall kommt. Aber du musst den in die Startelf setzen.
Ich glaube, da sieht ihn Nagelsmann aber nicht als Neuner.
Sehe ich einen absoluten Fehler, weil also er ist Stand jetzt der beste deutsche Stürmer, den wir haben. Also Offensivspieler, aber ich finde auch seine Stürmerqualität, er hat es ja selber auch gesagt und ich finde, er zeigt es auf dem Feld, er kann komplett auch als Mittelstürmer funktionieren.
Ja, der bringt so viel Unberechenbares auch rein, ne? Plus ja. seine lockere Art, die glaube ich ganz wichtig ist.
Genau, davon auch abgesehen, aber also selbst sportlich, ich finde, du kannst, so wie Undav gerade drauf ist, findest du kein Argument, ihn auf die Bank zu setzen bei der WM. Also wenn du mir jetzt Nick Woldemade vorne dran setzt, weil er hat ein anderes Spieler für ihn, klar, aber von der Form her brauchen wir nicht drüber sprechen.
Willst du noch über Niklas Füllkrug sprechen? Als AC Milan-Fan, du bist ja schon geoutet als
Ich bin schon geoutet, ja natürlich, es ist bitter. Ich hab gehofft, dass sein Wechsel zu Milan ihn nochmal, natürlich unserem Verein erstmal ein bisschen was bringt und er uns in der Meisterschaft irgendwie wieder vorankriegt. Das hat nicht so gut geklappt. Er ist trotzdem noch, darf man nicht unterschätzen, er bringt wahnsinnig viel mit in das Spiel. Er ist ein Spielertyp, den Milan vorher auch nicht hatte. Aber in der Form, ja, wird's wohl nix. Mit der WM. Finde ich sehr schade.
Wir schweifen ab, Vinny.
Sorry.
Wir kehren zurück zur Bundesliga. 2 Partien haben wir noch übrig, die so ein bisschen ja, egalikos sind fast schon. Ja. Also Bayern gegen Union, fangen wir mal damit an. Irgendwie Freundschaftsspielcharakter. Ja. Oder muss sich Union noch Sorgen machen um den Abstiegskampf? 7 Punkte sind sie vor der Relegation.
Es ist so, bei Union ist irgendwie, die schweben in so einem irgendwo rum. Bei denen weiß man irgendwie nie, was genau Phase ist. Aber also ja, ich hatte jetzt nie irgendwie die Angst, dass da irgendwie, was heißt Angst, wieso nicht? So viele Emotionen habe ich jetzt bei Union nicht. Aber ich hatte jetzt nie so das Gefühl, Union muss sich extrem viele Sorgen machen, obwohl zwischendrin ja diese lange Phase war, wo sie keine einzigen Punkte geholt haben. Aber trotzdem wirken die immer so, als wären die so komplett festes Mittelfeld.
Irgendwie schon. Also jetzt der Sieg gegen Freiburg war natürlich super wichtig, wo sich Matteo Raab, der Ersatztorwart, verletzt hat und länger ausfällt. Aber Renault kann jetzt wieder spielen, also da keine Baustelle.
Und sie haben einen neuen Top-Joker mit Wu Yongjong. Trifft er jetzt gerne mal in der letzten Viertelstunde, wenn er reinkommt. Und Wenn er getroffen hat, gab es auch immer Punkte. Und, Frage an dich, Tobi, wird er jubeln?
Weil er gegen einen Ex-Club spielt?
Weil er gegen seinen Ex-Club spielt. Er hat aber viele Ex-Clubs, ne? 13 Minuten für die Bayern schon gespielt.
Ja.
Also, wenn er trifft, ich glaube, da gehen die Hände hoch.
So, du meinst entschuldigend, so nach dem Motto.
Das war ja das Thema gegen Stuttgart, dass er ja da nicht gejubelt hat.
Ja.
Ich glaube, gegen Freiburg hat er so halb ein bisschen mitgejubelt jetzt. Und das sind jetzt zwei Mannschaften, wo er, glaube ich, sogar am längsten war. Aber ja, vielleicht gehen dann die Gedanken hoch.
Oh nee,
ja,
aber ich weiß nicht, wenn du gegen die Bayern ein Tor schießt, dann kannst du, glaube ich, gar nicht anders als
auch
jubeln.
Ist auch halb ernst gemeint.
Das ist natürlich so ein Spiel, wo du mit keinen Erwartungen reingehst und vielleicht dann doch mit einem Punkt raus. Wer weiß, wie die Bayern das angehen, weil für die zählt jetzt natürlich ab sofort nur noch die Champions League. Sie haben Jonas Urbich wieder im Tor gehabt jetzt. Da sind sie, glaube ich, sehr froh, dass da keine größere Baustelle sich auftut. Wobei jetzt, also Urbich sollte sich jetzt nicht verletzen. Also dann gerade im Viertelfinale gegen Real Madrid brauchst du dann zumindest schon Urbich. Ich weiß nicht, wann Neuer wieder dabei sein kann.
Ja, das ist auch Neverending Story.
Aber ich, also jetzt auch nur Champions League, ne, was hier für Leute noch in der Hinterhand haben, das ist auch was für junge Leute. Filip Pavic, 16 Jahre alt, läuft auf einmal auf. Oder ein Dennis Ofli, 18 Jahre alt. Leute, von denen ich noch nie was gehört habe vorher. Ja. Also das ist schon...
Wo Mike Wisdom? Wisdom Mike, aber ich glaube, der ist verletzt gerade, ne? Sonst hätte der bestimmt auch seine Chancen bekommen. Auf den freue ich mich schon, wenn der mal Bundesliga-Zeiten kriegt.
Und jetzt gegen Union sind ja andere auch nicht dabei. Jonathan Tah hat die 5. Gelbe gesehen, Nicolas Jackson ja die rote Karte und Luis Diaz die gelb-rote. Das heißt, da werden automatisch welche geschont. Musiala hatte Sprunggelenk.
Der ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht im WM-Kader mit drin, ne? Aber deswegen, nur aus Belastungsgründen muss man sich keine Sorgen machen. Also ich glaube, Musiala ist, wenn fit, sowieso dabei.
Ja.
Aber Luis Diaz tut, glaube ich, Bayern schon weh. Also ist ja, glaube ich, einer der absoluten Lieblingsspieler von Vincent Kompany. 23 von 25 Bundesliga-Spielen gespielt, 26 Scorer schon gesammelt. Also der ist ja eigentlich auch schon allein gesehen einer von den absoluten Topscorern. Hättest du jetzt halt nicht Kane und Olise noch da oben rumhängen. Und ich glaube, jetzt gegen Union wird das jetzt nicht die absolute Katastrophe, ohne Diaz aufzulaufen. Da hast du ja noch ein paar hinterher.
Zumal du hast ja gegen Leverkusen gesehen, wie ernst die Bayern den Wettbewerb immer noch nehmen, obwohl sie sicher deutscher Meister eigentlich schon sind. Sie wollten dieses Spiel gegen Leverkusen auf gar keinen Fall verlieren. Ja, was sie alles reingehauen haben. Ne? Gut, sie hatten jetzt auch im Hinterkopf, wir haben das Ding gegen Bergamo, das ist sowieso safe. Ich weiß nicht, ob sie vor einem Spiel... in dem Bundesligaspiel, bevor es dann gegen Real Madrid gehen würde, ob sie da genauso viel reinwerfen würden.
Ich würde es ihnen zutrauen, weil Kompany hat da, das muss man echt lassen, also der lässt da wirklich nichts runterkochen. Der ist allein schon wieder gegen Bergamo, diese Leistung, die sie da gebracht haben, die waren ja schon klinisch tot eigentlich und haben trotzdem immer noch drauf gesetzt und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Stärke der Bayern. So, die haben irgendwie diese Gier mit drin, auch wenn es jetzt, sag ich mal, ein paar dieser Überziele sind jetzt schon nicht mehr möglich. Ne? Also jetzt auch in der Bundesliga kannst du nicht mehr den Punktrekord kannst du nur noch gleichstellen. Aber irgendwie, der Torrekord ist noch drin, den holen sie sich wahrscheinlich auch. Ich glaube jetzt bei 93 Toren, der Rekord ist bei 101, also den schnappen sie sich noch. Die haben immer noch, die haben Gift, die haben Bock, die wollen die Überbayern sein, das merkt man.
Ja, sind aber trotzdem nicht die beste Rückrundenmannschaft, denn das ist Borussia Dortmund. Und das ist die letzte Partie, auf die wir schauen. Das Topspiel am Samstagabend, Dortmund gegen den HSV. Ja, worum geht's da? Der BVB sicher in der Champions League, 11 Punkte Vorsprung vor Platz 5. Der HSV, gut, 6 Punkte vor der Relegation, ist natürlich noch, die müssen schon noch aufpassen. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass der HSV da in Nöte gerät noch.
Der HSV ist für mich sowieso die Überraschung in dieser Saison. Wir haben ja am Anfang alle noch drüber gesprochen, dass sie wirklich mit Ach und Krach irgendwie nur sich da am Leben halten. Haben dann im Winter natürlich extrem gut gearbeitet. Fabio Vieira ist das Bild dieses Aufschwungs. Und ja, ich finde, die haben sich komplett stabilisiert. Die sind völlig zu Recht an einem Punkt, wo man beim Abschießkampf das Wort HSV nicht in den Mund nehmen muss.
Und haben vor allem es geschafft, auch auswärts wirklich auch mal was zu holen. In der Rückrunde sind sie auswärts noch ungeschlagen. In der Hinrunde waren die auswärts ja grottenschlecht. Da haben wir ja gesagt, um Gottes Willen, was machen die denn da, wenn die irgendwie auf Reisen gehen? Vielleicht geht auch was in Dortmund, obwohl Capaldo ist immer noch nicht mit dabei. Der ist auch ziemlich wichtig für den HSV. Der fehlt ihnen. Aber ansonsten, in Dortmund ist schon schwierig. Das, ne?
Wird schwierig,
also, weil die, wie gesagt, können befreit aufspielen, haben die Heimstärke. Es wird schon sehr viel am Zukunftsteam gebastelt. Und da gibt es jetzt das Gerücht, dass Jadon Sancho vielleicht zurückgeholt wird.
Nee, ich finde auch wegen Zukunftskader erstmal nochmal Luca Reggiani.
So,
ich habe den noch vor ein paar Wochen schon für TikTok, schaut da gerne rein, habe ich ihn schon als Next Schlotterbeck gecallt. Ist natürlich sehr hochgegriffen. Es soll ja auch jetzt gar nicht so Richtung Druck sein, aber der strahlt halt schon was aus, ne? Der war ja auch bei der, ich glaube, der U9 oder U17 der Italiener, ich weiß nicht ganz genau, aber war da schon Kapitän. Und der hat was einfach. Der hat eine Ausstrahlung und jetzt das Tor war natürlich wahnsinnig geil, auch wie er gejubelt hat. Und wie du schon sagst, du hättest natürlich jetzt dann Süle wieder hinstellen können, aber bei dem weißt du ja auch, der ist nächste Saison weg. Und da, finde ich, muss man Kovac schon auch echt loben, dass er sich sagt, er fängt schon an, so langsam den Kader vorzubereiten. Ob er dann noch da ist, weiß ich nicht. Aber das muss man schon lassen. Also die Entwicklung beim BVB ist echt gut zu sehen. Und Jadon Sancho, das ist genau der Punkt, den ich mir halt denke. Man weiß ja nicht, ist Kovac nicht so überhaupt noch da? Weil wenn er noch da ist, weiß ich nicht, ob Sancho so gut in sein System reinpasst.
Ja, aber es gibt offenbar den Gedanken, das BVB-Spiel wieder ein bisschen flügellastiger zu machen. Also dann wäre Sancho ja passend. Kovac hat auch sein Go dafür jetzt gegeben. Jetzt beschäftigt man sich damit, weil man vielleicht zum Schluss gekommen ist, Sancho ist ein Spieler, der möglicherweise nur in Dortmund funktioniert, wobei es wäre seine dritte Amtszeit dann sozusagen beim BVB. Aktuell spielt er bei Aston Villa, ist von Manchester United dahin ausgeliehen, reißt aber auch nichts, wäre ablösefrei, das heißt, er kostet jetzt dahingehend jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld, außer jetzt im Gehalt. Bin mir aber auch jetzt nicht sicher, ob man, also
das ist halt ein bisschen
einfallslos.
Genau, ich finde auch, es spricht ja irgendwie auch so ein bisschen dagegen, bei Dortmund wieder so einen richtigen Umbruch stattfinden zu lassen, wenn du jetzt einen Spieler holst, der damals halt extrem erfolgreich war. Ich meine, die Rückholaktion von Mario Götze war jetzt auch nicht gerade die allerbeste Idee damals. Und wie gesagt, ich glaube, Sancho, er hat halt auch nicht mehr diese Spritzigkeit, die er damals hatte als Flügelspieler. Er ist immer noch technisch natürlich super stark, aber der nimmt halt jetzt nicht mehr jedem Verteidiger auf 100 Metern die Meter weg.
Ja.
Und deswegen, ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt wäre.
Ja, du trennst dich von einem Julian Brandt, der immer mit großen Erwartungen aufgeladen wurde, der immer einen riesen Rucksack mit sich rumgetragen hat, und holst dann Sancho, bei dem dann genau das gleiche passieren würde. Ne? Der würde auch mit einem riesen Rucksack wieder auflaufen. Die Erwartungshaltung wäre total groß und würde ihn vielleicht ein bisschen erdrücken. Aber spannend, wie Dortmund da jetzt den Kader umbaut, und wir sind auch gespannt, wann denn da mit Schlotterbeck mal eine Entscheidung kommt. Also das ist so das Thema beim BVB, jetzt auch rund um das Heimspiel gegen den HSV. Damit haben wir alle Partien besprochen, Vini.
Haben wir.
Gucken ganz zum Schluss noch schnell in die zweite Liga. Auch da der 27. Spieltag, und es kommt zum großen Spitzenspiel. Zweiter gegen Erster. Darmstadt gegen Schalke. Schalke gerade 2 Punkte vor den Lilien in der Tabelle. Aber Schalke ohne Dzeko, der für 2 Spiele gesperrt wurde nach seiner roten Karte.
Eieiei.
Und das ist schon ein Gamechanger, ob Schalke mit oder ohne Dzeko spielt.
Ja, man hat es ja schon im Spiel gesehen gegen Hannover. Und jetzt ohne ihn auch zu starten. Es wird schwer für Schalke, und es ist diese Frühlingszeit, wo ja irgendwie gefühlt jeder in der zweiten Bundesliga Richtung Aufstieg irgendwie zittert und Angst hat, und da kommt langsam diese Gedanken hoch, oh Gott, vielleicht klappt es ja wirklich. Und das wird, finde ich, ein entscheidendes Spiel werden. Also wenn Schalke das nicht holt, weiß ich gar nicht mal, ob man sich selbst so auf Relegation noch so ganz sicher sein kann.
Auf jeden Fall mega spannend in der Tabelle. Die Teams hinter Schalke und Darmstadt. Elversberg spielt gegen Bielefeld, Paderborn gegen Dresden, und dann gibt es noch das heiße Derby Hannover gegen Braunschweig.
Oh ja.
Also auch da wieder hochinteressantes Zweitliga-Wochenende. Für euch noch ein Hinweis, falls ihr beim Hören zwischen euch mal Fragezeichen bekommt, was ist denn da im Hintergrund eigentlich los? Und euch das schon mal so gegangen ist. Ja, hier ist im Hintergrund ein bisschen Action. Hier vor unserem Studio ist hin und wieder mal eine Schulklasse, weil die hier im WDR dann sich mal ein bisschen ausprobieren dürfen. Wir kriegen das leider nicht leiser gestellt, aber
Es gibt Atmosphäre.
Uns stört es nicht und wenn es euch nicht stört.
Nur wir stellen uns immer vor, dass sie uns ab und zu zujubeln, weil wir gute Takes bringen. Das gibt ein gutes Gefühl.
Ich sag's auch nur, damit ihr wisst, was das ist, dann müsst ihr nicht länger rumrätseln. Neulich hat auch irgendjemand mal gefragt, was ist denn das da im Hintergrund? Höre ich da Stimmen und die anderen nicht? Nein, ihr hört Stimmen und es gibt sie wirklich. Wie gesagt, uns stört es eigentlich nicht. So, dann haben wir es, ne?
Wir haben es gepackt.
Wir freuen uns auf das Bundesliga-Wochenende. Alle Spiele live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und hört wieder rein, wenn wir dann am Sonntag bzw. Montag auf das Wochenende zurückblicken.
Macht's gut.
Tschüss.